Sie hören eine Sendung von DRS2.
So we are now at the Lampulo village and we are about 1 kilometer away from the sea.
Wir sind hier in Lampulo, einem Vorort von Banda Aceh, und stehen etwa 1 Kilometer vom Meer entfernt. Über uns sehen wir ein 40 Meter langes Fischerboot auf dem Dach eines zerstörten Hauses. Am 26. Dezember 2004 schwemmte die über 20 Meter hohe Tsunamiwelle dieses große Boot bis hierher. 59 Fischer waren an Bord. Alle überlebten, weil sie hier auf dem Dach landeten. Wirklich eine fast unglaubliche Geschichte, die auch zeigt, welche Gewalt der Tsunami hatte.
Ja, es ist quite amazing. I mean, it's the power of the water. It is quite enormous.
Tsunami-Tourismus in der Provinzhauptstadt Banda Aceh. Neben dem eben eröffneten riesigen Tsunami-Gedenkmuseum gehört das Fischerboot auf dem Hausdach zu den von der Stadt geförderten Touristenattraktionen. Wer sie sehen, hören will, dem begegnen auf Schritt und Tritt auch weniger spektakuläre, aber umso schmerzlichere Nachwirkungen jenes Dezembertages 2004. Es erzählt Musakir, Vorsteher des Amtes für Primarschulen.
Saya salah seorang kena korban tsunami.
Meine Frau und meine 3 Kinder kamen beim Tsunami ums Leben. Mein Haus ist völlig zerstört worden. Ich besaß nichts mehr. Nichts. Ich wurde am Bein verwundet und blieb ohne Essen und Trinken 3 Tage und 3 Nächte liegen, bevor man mich fand. Ein ganzes Jahr konnte ich wegen meiner Verletzung nicht arbeiten. Doch aufgegeben habe ich nie, weil ich glaube, dass das alles der Wille Allahs war. Unser Schicksal liegt in seiner Hand.
Auch fast 5 Jahre nach dem Tsunami sind die inneren Nachbeben längst nicht verebbt. Hier, am westlichsten Zipfel des indonesischen Inselreiches, der Region, die damals am schlimmsten getroffen worden ist. Der Tsunami löste eine bisher nie gesehene weltweite Solidaritätswelle aus. Bis heute wurden allein in Aceh 7,2 Milliarden Dollar in den Wiederaufbau investiert. Fast 1000 Hilfswerke aus über 50 Ländern waren und sind zum Teil noch immer in den Wiederaufbau involviert. Darunter auch die Schweiz. Pro Kopf gemessen haben Schweizerinnen und Schweizer laut Glückskette mit 227 Millionen Franken weltweit am meisten für den Wiederaufbau gespendet. Dazu kommen weitere 70 Millionen vom Bund und von Hilfswerken. Die Zahlen sind eindrücklich. Gebaut wurden 140.000 neue Häuser, über 1.000 Gesundheitszentren und Spitäler. Fast 200.000 Betriebe haben von der Hilfe profitiert. Neue Wasserversorgungen, Straßen und Flugplätze sind entstanden. Dieses gewaltige Engagement hat innere und äußere Spuren hinterlassen. So ist die Hauptstadt Banda Aceh nach dem Tsunami zu einer modernen Hochglanzkapitale geworden. Mit so vielen neuen Häusern und Infrastrukturen, Villen und in den Straßen auffällig vielen Offroaders, neuester Bauart wie in keiner anderen indonesischen Provinz. Eine auf den ersten Blick nicht so auffällige, jedoch umso grundlegendere Veränderung hat der Tsunami in der politischen Landschaft gebracht. Darauf angesprochen, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin der Provinzhauptstadt Banda Aceh, Elisa Sadudin, als erstes:
Ja, karena tsunami ini juga membangun kesadaran dari semua pihak yang saling.
Allah zeigte uns mit dem Tsunami, dass er innerhalb Minuten so viele Leben zerstören kann. Er hat uns ein Zeichen gegeben und sagen wollen, jetzt reicht's.
Die Vizebürgermeisterin spricht hier einen Konflikt an, der bis vor dem Tsunami tausende Menschenleben kostete. Dazu Adnan, einer der 4 Senatoren Aceh, die in Jakarta ihre Provinz im nationalen Parlament vertreten.
Der
Tsunami brachte Aceh riesige Veränderungen auf politischer Ebene, nämlich den Frieden nach 30 Jahren Bürgerkrieg. Darüber sind wir sehr glücklich. Vor dem Tsunami bewegte sich der Friedensprozess kaum. Es sah nicht danach aus, als ob die Regierung den Konflikt wirklich beenden wollte.
Es brauchte also diese Katastrophe riesigen Ausmaßes, damit sich hier etwas bewegte. Das Friedensabkommen zwischen der Regierung von Aceh und der bewaffneten Bewegung Freies Aceh, der GAM, das 8 Monate nach der Flutkatastrophe in Helsinki unterzeichnet wurde, betrachtet Senator Adnan als wichtigster politischer Meilenstein. Einer, der hauptsächlich wegen des Tsunami habe gesetzt werden können. Jetzt, am 9. April, wählt wie ganz Indonesien auch Aceh sein neues Parlament. Aceh ist landesweit die einzige Provinz, die neben 38 nationalen auch 6 lokale Parteien zugelassen sind. Ein Zugeständnis im Rahmen des Friedensabkommens. Darunter die Partei Aceh, die aus der ehemaligen Rebellenbewegung GAM hervorging. Ihr werden die meisten Chancen zugerechnet. Doch auch wenn sie die stärkste Partei werden sollte, nach den Wahlen wird vieles ungewiss bleiben. Zum Beispiel ist die Wahrheitsfindungskommission, die nach südafrikanischem Vorbild Täter und Opfer der Bürgerkrieg-Gräueltaten versöhnen soll, bisher nicht zustande gekommen. Unklar ist auch, wie weit die Partei Aceh die jetzige Teilautonomie autoritär in eine völlige Unabhängigkeit verwandeln möchte. Dies würde zu erneuten ernsthaften Konflikten führen. Senator Adnan möchte nicht so weit gehen, tritt für demokratische Spielregeln ein. Er beklagt sich jedoch darüber, dass die Zentralregierung bisher etliche Versprechen nicht eingelöst habe.
Kalau pimpinan daerah atau gubernur masih ada yang belum merata distribusi.
Wenn die Zentralregierung nicht für eine gerechte Verteilung des Reichtums in Aceh sorgt und es weiterhin so viele arme Leute auf dem Land gibt wie heute, könnte dies weitere Spannungen erzeugen. Aceh war einst sehr wohlhabend. Nur ein Beispiel dafür. Indonesien konnte sich nach der Unabhängigkeit keine Flugzeuge leisten. Dann spendeten die Leute von Aceh ihren Schmuck. So kam die Nation zu ihren ersten 2 Passagierflugzeugen.
Eines dieser Flugzeuge ist heute in einem Park in Banda Aceh als Touristenattraktion zu sehen. 2% des nationalen Budgets sollen in den kommenden 15 Jahren als Aufbauhilfe nach Aceh fließen. So viel, wie sonst keine Provinz erhält, sagt Adnan. Doch, weil das Vertragswerk dazu im Verzug ist, sei bisher nichts eingetroffen. Aceh ist reich an Bodenschätzen. Erdöl, Erdgas, Eisen, Gold. Die Konzessionen werden von Jakarta vergeben. 70% des Erlöses sollten nach Aceh fließen. Das ist Teil des Friedensabkommens. Doch Adnan ärgert sich.
Kita tidak tahu, tidak apa namanya, transparansi.
Jakarta gibt keine Zahlen über den Profit heraus. Deshalb wissen wir auch nicht, ob wir tatsächlich 70% des Anteils erhalten.
Dibagi 70-30, kita tidak accountable.
Hubungan titik-titik sesuai dengan nomornya warnai buah-buahan tersebut dan beri namanya.
Nah, semuanya pada keluar. Hai. Halo.
Jadi orangutan itu. Eine Lektion über den Urwald an einer Primarschule in Aceh. Finanziert von der Schweizer Umweltorganisation Paneco reist ein mobiles Unterrichtsteam von Schule zu Schule und erklärt Kindern die Wichtigkeit des Regenwaldes, den sie hier quasi vor der Haustüre haben. Nötig hätte diese Lektion auch der Staat und jene zahlreichen Konzessionsnehmer, die nach der Öffnung von Aceh die Regenwälder in noch rasanterem Tempo abholzen. Eine direkte Folge des Tsunami. Der Agrotreibstoffboom verlockt zu schnellen Gewinnen auf Kosten einzigartiger, global wichtiger Ökosysteme. Wo früher Regenwald stand, wachsen heute Ölpalmen. Fast 1500 neue Schulen sind nach dem Tsunami in der Provinz gebaut worden. Der Vorsteher des Amtes für Primarschulen der Stadt Banda Aceh, Musakir, schwärmt.
Sebelum Tsunami ada sekolah, tidak semua. Ada sekolah yang sudah mempunyai alat internet, komputer.
Vor dem Tsunami standen nur in vereinzelten Schulen Computer. Heute gibt es dank internationaler Hilfe und auch der Unterstützung des Staates sehr viel mehr. Und viele haben jetzt auch Internetzugang.
Banyak sekali membantu.
Manche Schulanlage in der Stadt Banda Aceh fällt auf durch eine moderne, großzügige und lichte Architektur. Andere, wie etwa die Inja-Fudin-Schule, erbaut vom Schweizerischen Roten Kreuz und zu 80% von der Glückskette finanziert, haben ein besonderes Gewicht auf Sicherheitsstandards gelegt. So sind in der Inchafutin-Schulanlage mit ihren 300 Schülern neueste Erkenntnisse der Erdbebensicherheit umgesetzt worden. Die Anlage ist so gebaut, dass sie bei einem allfälligen nächsten Tsunami quasi als Rettungsinsel dient. Doch nicht alle neu gebauten Schulhäuser werden mit Lob überschüttet. Turkusam Sulbari von Eye on Aceh, einer regierungskritischen Nichtregierungsorganisation.
Do we need this school or we don't need this school or just in our one school but build it well and then let's.
Brauchen wir wirklich alle diese Schulen? Oder wäre es nicht besser gewesen, in bestimmten Gebieten nur eine zu bauen und das eingesparte Geld in die Ausbildung des Lehrpersonals zu stecken? So viele Hilfsorganisationen haben einfach Schulen drauf losgebaut. Oder Krankenhäuser und dies und jenes.
Let's build a hospital, let's build this, let's build that.
Damit spricht Bari ein Grundübel an, an dem das Bildungswesen von Aceh in fast allen Bereichen leidet. Davon berichtet auch Jerome Fernandes. Er ist Programmkoordinator von Education International, einer Nichtregierungsorganisation, die in 172 Ländern im Bildungssektor arbeitet und in Aceh zahlreiche Schulen baute.
Yeah, the teachers in Aceh,
Das Kompetenzniveau des Lehrpersonals in Aceh ist ziemlich tief. Fast jeder kann Lehrer werden. Das Salär ist äußerst mager. 70% der Lehrer müssen, um zu überleben, einer Zweitbeschäftigung nachgehen. So kommt es vor, dass ein Lehrer am Morgen vor der Klasse steht und am Nachmittag findet er einen seiner Schüler als Fahrgast in seiner Motorradrikscha. Das ist sehr traurig.
So it's for me it is very sad. I think we all build beautiful buildings. For example, we have built about 35 schools.
Wir haben hier wunderschöne Schulhäuser aufgestellt. Allein Education International baute 35 Schulen. Aber für mich sind das nur Hüllen. Denn eine Schule ist erst eine Schule, wenn der Unterricht funktioniert. Erst dann wird ein Schulhaus zu einer Schule.
Jerome Fernandes hält nicht zurück mit Kritik. So rügt er die fehlende Koordination beim Schulhausbau, wo die Linke nicht gewusst habe, was die Rechte tue. So sei es vorgekommen, dass von Behörden auch dort Schulen gefordert wurden, wo es vorher gar keine gab.
And the other thing was, the department asking for a school, when they did not know.
Zudem verlangten Schulbehörden auch dort Bauten, wo man gar nicht wusste, ob die Leute überhaupt zurückkehren würden, die vorher im zerstörten Gebiet lebten. Wir bauten hier in Bandar Aceh ein Schulhaus für 200 Kinder. Zurückgekommen sind dann nur etwa 30.
Große Sorgen bereitet Jerome Fernandes auch der Unterhalt der neuen Gebäude. Der Staat habe dafür noch keine Budget gesprochen. Ähnliches hört man im Zusammenhang mit neuen Spitalbauten. Bereits jetzt, 4 Jahre nach dem Bau, habe er, Fernandes, Schulhäuser, die nahe am Meer liegen, neu streichen lassen müssen.
And the involvement of the stakeholders is very important.
Es ist sehr wichtig, dass Behörden, Lehrpersonal und Schüler nachhaltig einbezogen werden. Daran hatten wir am Anfang zu wenig gedacht. Wir waren stets sehr großzügig, haben ihnen alles gegeben, was sie wollten und sie zu einer fast unverschämten Haltung erzogen. Das Gras vor dem Schulhaus ist so hoch, bitte geben Sie uns einen Mäher, das ist eine Schande. Oder, oh, da liegt so viel Abfall und wir haben keinen Abfalleimer, bitte schicken Sie uns welche. Solche Sachen. Die Leute sind verdorben worden, weil viele Hilfsorganisationen ihnen einfach alles gaben. Jetzt bitten sie uns sogar um Geld für die Unterhaltskosten.
Diese Erwartungshaltung ist uns fast in allen Gesprächen in Aceh aufgefallen. Ein indonesischer Hilfswerkvertreter sagte uns, die Leute seien mit dem vielen Geld, das da geflossen sei, faul und gierig geworden.
Dulu memang di sebelum tsunami itu masih terjadi marginalisasi terhadap perempuan dan.
Vor dem Tsunami waren Frauen in Aceh marginalisiert und diskriminiert. Heute ist das anders. Auf Regierungsebene, aber auch sonst in der Gesellschaft haben Frauen jetzt mehr zu sagen. Nichtregierungsorganisationen haben uns dabei unterstützt. aber auch die indonesische Wiederaufbaubehörde. Frauen werden heute in Dorfplanungen und in den Wiederaufbau von Aceh mit einbezogen.
Sagt Elisa Satudin, stellvertretende Bürgermeisterin von Banda Aceh. Im vergangenen November wurden in Aceh, nicht zuletzt als Folge des Einflusses ausländischer Nichtregierungsorganisationen, die erste Frauenrechtscharta der islamischen Welt unterzeichnet. Darin steht:
Wir glauben, dass die gerechte Behandlung der Frauen im Einklang mit den Prinzipien des Islam steht.
Sätze aus einer Provinz, die traditionell eine starke Stellung der Frau kennt, eine sogenannte matrizentristische Sozialstruktur hat, die in den Islam integriert ist. Frauen in Aceh sind traditionellerweise Eigentümerinnen von Haus, Grund und Feldern. Soweit die eine Seite der Geschichte, wie sie auf dem Papier steht. Die andere Seite: In keiner anderen indonesischen Provinz wird heute eine so strenge Form des Islam gelebt und gelehrt wie hier. 2002 führte Aceh als einzige Provinz des Landes die Scharia ein, die islamische Rechtsordnung. Sie umfasst alle religiösen, moralischen, sozialen und rechtlichen Normen, die im Koran und anderen islamischen Lehrbüchern stehen. Man sah damals in der Scharia ein geeignetes Instrument, die komplexen Probleme Aceh in den Griff zu bekommen. Doch so einfach lief die Geschichte nicht. Christine Großmann von der Goethe-Universität Frankfurt schrieb eine Dissertation über die Geschlechterrollen in Aceh nach dem Tsunami im Kontext mit der Religion. In einer Zusammenfassung schreibt die Wissenschaftlerin:
Die heutige Situation von Frauen in Aceh ist stark geprägt durch Repressionen aufgrund der Einführung der Scharia, die Einflussnahme von internationalen Hilfsorganisationen nach dem Tsunami und die Neuordnung der Region Acehs seit den Autonomieverhandlungen. Die Hoffnung, dass die Implementierung der Scharia zur Lösung der multidimensionalen ökonomischen und sozialen Probleme in Aceh beitragen kann, wurde aufgrund der konservativen und symbolträchtigen Umsetzung durch islamische Autoritäten enttäuscht. So sind aufgrund von Verstößen gegen die Scharia-Gesetze Demütigung, gewalttätige Übergriffe und Benachteiligungen vor allem gegenüber Frauen im öffentlichen und privaten Bereich zu beobachten. Die rigorose Durchsetzung islamischer Verhaltens- und Kleidervorschriften betrifft Frauen unverhältnismäßig stark.
So etwa werden islamische Frauen, die kein Kopftuch tragen, von der Scharia-Polizei gemaßregelt und gebüßt, um nur ein Beispiel zu nennen. Welche Nachhaltigkeit letztlich der Einfluss von Abertausenden ausländischer Hilfswerke in der Beziehung der Geschlechter haben wird, das bleibt offen. Aceh, Nachwirkungen der großen Flut, wie der Tsunami die Gesellschaft veränderte. Darauf angesprochen, sagt der ehemalige Lehrer und heutige Präsident einer großen Schulstiftung, Hashim Daud:
Die ökonomische Lage der Leute hat sich mit dem Wiederaufbau verbessert. Die Menschen haben heute ein besseres Leben als zuvor. Sie verdienen mehr. Viele können sich heute ein Auto leisten. Ich rede hier von den Küstenregionen, die vom Tsunami getroffen wurden. In anderen Regionen Aceh hat sich nicht viel verändert. Und das ist sicher negativ, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich vergrößert hat. Das erzeugt Spannungen zwischen denen, die haben, und denen, die nichts haben.
Der Bevölkerung abseits der Tsunami-Regionen geht es trotz der Geldströme kaum besser als früher. In den letzten 30 Jahren während des Bürgerkrieges sind die Menschen Acehs immer mehr verarmt. Daran hat der Wiederaufbau vor allem auf dem Land kaum etwas verändert. Tuku Samsulbari von der Organisation Eye on Aceh:
Everyone just doing tremendous response in the tsunami area.
Nach dem Tsunami stürzte sich alles auf den Wiederaufbau der betroffenen Regionen. Aber da gibt es auch die zerstörten Häuser aus dem Bürgerkrieg. Viele dieser Menschen haben bis heute kein Haus bekommen.
Bari erzählt von einem Dorf, das vom Bürgerkrieg schwer beschädigt wurde und in dessen unmittelbarer Nachbarschaft nach dem Tsunami eine völlig neue Siedlung aufgebaut worden sei. Die kaputten Häuser aus dem Bürgerkrieg habe man einfach ignoriert. Der Lehrer Hashim Daud macht in diesem Zusammenhang auf ein weiteres Phänomen aufmerksam.
Die größte gesellschaftliche Veränderung nach dem Tsunami ist meiner Meinung nach die große Landflucht. Sehr viele Menschen aus den armen Dörfern zogen in die Stadt. Verändert hat sich auch das Konsumverhalten. Heute sieht man sehr viel mehr Leute in den Restaurants als vor dem Tsunami. Es gibt sehr viel mehr Autos. Es gibt Verkehrsstaus, die wir vorher nicht kannten. Da ist sehr viel Geld vorhanden. Das Leben ist für uns alle viel teurer geworden. Vor allem die Leute ausländischer Hilfsorganisationen haben mit ihren Dollarsalären das System durcheinandergebracht.
Vertreter von Hilfswerken beklagen sich über die Fantasiesaläre, die sie bezahlen müssen, weil die Organisationen sich gegenseitig die Leute ausspannen. In der Gedächtnishalle der neuesten Touristenattraktion von Banda Aceh, dem riesigen, einem Schiff nachempfundenen Tsunami-Museum. Dazu gehört ein etwa 20 Meter hoher, konisch nach oben verlaufender Turm ohne Fenster. Zu oberst, sozusagen zwischen Himmel und Erde, eine Lichtöffnung, in der das arabische Schriftzeichen für Allah schwebt. An der Turmwand sollen dereinst alle Namen der Tsunami-Opfer angebracht werden. Der Mann, der uns durch die Räume begleitet, sagt, alle Menschen, die beim Tsunami starben, kamen automatisch in den Himmel. Das mag nach naivem Volksglaube klingen, doch selbst von Akademikern hört man solche und ähnliche Antworten. Dahinter steckt jene religiöse Grundhaltung, die das Leben in Aceh stark prägt. Spricht man Menschen auf den Tsunami an und das damit verbundene Leid, es gibt kaum jemand, der nicht Angehörige oder Bekannte verloren hätte, spricht man die Betroffenen auf die Katastrophe an, weisen alle auf Allah hin. Zum Beispiel der Universitätsprofessor Siamsul Rizal, einem Ozeanographen, dem der Tsunami seine Frau und die beiden Töchter entriss.
Die Religion hilft uns sehr, diese schwierige Situation in den Griff zu bekommen. Sie sagt uns, der Zeitpunkt des Todes liege nicht in unserer Hand. Es ist vorbestimmt, an welchem Tag wir sterben müssen. Das haben wir zu akzeptieren.
Trotzdem, auch fast 5 Jahre danach ist Siamsul Rizal nicht in der Lage, ein volles Vorlesungspensum an der Universität zu bewältigen. Er leide an Konzentrationsstörungen, sagt der Ozeanograf.
Von außen gesehen scheint das Problem gelöst. Doch drinnen sieht es anders aus. Es ist nicht gelöst. Nachts quälen mich noch immer schreckliche Träume. Es braucht wohl noch etwas Zeit.
Nicht alle reden so offen darüber, denn nach der gängigen religiösen Lehre hat Allah dafür gesorgt, das Trauma zu überwinden. Das musste auch Jerome Fernandes von Education International erfahren. Diese Organisation bietet auch Traumatherapien an.
Auf der einen Seite leiden die Leute an einem Trauma. Andererseits lehrt die Religion, das Geschehene als Schicksal zu akzeptieren. Das machte es uns sehr schwierig. Die Leute hatten Angst, es anders zu sehen, weil sie sagten, das gehe gegen die Religion. Erst mit der Zeit konnten wir sie davon überzeugen, dass man ein Trauma akzeptieren kann, ohne mit der Religion in Konflikt zu geraten. Denn das Trauma, so sagten wir ihnen, hätten sie ja nicht selber erzeugt. Sie seien also nicht schuld daran. Man könne es nur behandeln, wenn man darüber spreche. Das kann aber lange dauern. Auch heute noch, wenn ich nach diesem 26. Dezember 2004 frage, beginnen viele zu weinen. Sie erzählen mir, wie sie ihr Kind verloren haben, wie sie ihr Kind festgehalten haben und plötzlich wurde es ihnen entrissen. Das ist schrecklich. Ich kenne eine Schule, die wir wieder aufgebaut haben, an der nur ein einziges Kind überlebte. Das sind wirklich tragische Geschichten.
Those are tragic stories.
April 2009. Im Laufe dieses Jahres geht die Wiederaufbauphase in Aceh zu Ende. Die Zentralregierung in Jakarta hat 2009 als offizielles Ende der Wiederaufbauarbeit in Aceh erklärt. Die staatliche Wiederaufbaubehörde hat sich bereits zurückgezogen. Viele Nichtregierungsorganisationen bleiben aber weiterhin im Land. Einige unter ihnen wohl noch für 2-3 Jahre. In absehbarer Zeit wird also Aceh wieder auf sich selbst gestellt sein. Wie denkt zum Beispiel Banda Aceh's Vizebürgermeisterin darüber, Elisa Sadudin? Ist sie glücklich über den Abzug?
Das ist nicht etwas, worüber wir glücklich sind. Es ist eher etwas, das wir so zu akzeptieren haben. Wir sind sehr dankbar für alles, was wir bekommen haben. Doch wir sind weiterhin für Unterstützung offen. Jetzt geht es aber vor allem darum, das Vorhandene zu optimieren.
Der Abzug der nationalen und internationalen Hilfsorganisationen bringe auch Nachteile, sagt die stellvertretende Stadtpräsidentin von Banda Aceh.
Viele werden ihren Job verlieren, wenn all diese Nichtregierungsorganisationen gehen. Es wird mehr Arbeitslose geben. Doch wir haben hier in Banda Aceh eine Vision. Wir wollen den Tourismus ausbauen, sodass mehr Leute hierher kommen, damit all die vielen Hotels und Restaurants, die jetzt stehen, ausgelastet werden.
Und nochmals ein Blick in die Zukunft. Diesmal mit dem Rektor der Universität von Aceh, Darni Daud.
I would say that Aceh is the largest and the most comprehensive life laboratory.
Ich würde sagen, Aceh ist das größte gesellschaftliche und naturwissenschaftliche Laboratorium dieses Planeten. Aceh ist eine Forschungsstätte für ozeanografische Phänomene, zum Klimawandel, zu kulturellen und ökonomischen Aspekten, zu politischen Veränderungen. Aceh ist in einer Übergangsphase in eine bessere Zukunft. Und der Tsunami hat entscheidend mitgeholfen, diesen Prozess zu beschleunigen. Ein Wechsel von einer relativ geschlossenen, ich würde sagen engstirnigen Gesellschaft hin zu einer relativ offenen, aufgeschlossenen Gesellschaft.
See in nature.
Augenschein in Aceh ein paar Tage vor den Wahlen. Zweifellos steht diese indonesische Provinz mit dem Ende des Bürgerkrieges und dem Tsunami sowie den Folgen des Wiederaufbaus vor großen Herausforderungen. Wie immer es herauskommen wird, die unsichtbaren Nachbeben des Tsunami werden bleiben. Ein Leben lang.
Of course, the feeling of losing somebody.
Jemanden zu verlieren, den man sehr liebt, wissen Sie, das ist sehr schmerzlich. Man ist hilflos. Es kam so plötzlich, so viele Erinnerungen. Einen Tag zuvor, da hatte man noch zusammen geredet und plötzlich das Haus, wo du vorher lebtest, zerstört. So viele Erinnerungen an das gemeinsame Lachen zu Hause. Und dann alles verloren. Das alles ist noch heute sehr hart für mich. Es ist schwierig zu vergessen, aber irgendwie musst du weitergehen.
Really difficult to forget, but somehow you also have to go on. Yeah, I think so.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.